Hallo, hier sind Matthias
und Jörg
von Parity Boot und ihr hört Pommesgabel, den wundervollen Podcast von PowerMetal.de.
Hallo und herzlich willkommen bei Pommesgabel, dem Podcast von PowerMetal.de. Ich bin Pia und wie ihr gerade schon gehört habt, habe ich hier zwei wundervolle Gäste bei mir. Und Jörg, Matthias, ich würde euch direkt mal bitten, dass ihr euch kurz selbst vorstellt und auch ein paar Worte zu eurer Band Parity Boot verliert.
Ich bin Matthias, ich bin der, ich denke, kreative Kopf hinter Parity Boot. Ich bin Musikproduzent und Dozent und Parity Boot ist mein Herzensprojekt. Ist das die Band, in der ich mich mit Sachen austobe, an denen ich kreativ Lust habe.
Und Jörg, was machst du?
Ich bin Bassist, jetzt auch schon fast 20 Jahre dabei, nächstes Jahr. Ist es dann endlich soweit?
Kriegst einen Kuchen.
Ja. Juhu.
Wir haben es jetzt auf Band, jetzt muss es auch so passieren.
Total, das ist auch kein Problem. Diese Band hat einen Großteil ihrer Geschichte mit Kuchenessen verbracht. Ich glaube, wir haben mindestens so viel Kuchen gegessen, wie wir geprobt haben. Die ersten 10 Jahre hat eine Probe daraus bestanden, dass wir uns im Elternhaus von unserem Schlagzeuger getroffen haben, Kuchen gegessen haben und dann irgendwann, ja, wir könnten mal runtergehen in den Keller, ein bisschen proben, ja. Ach, ich nehme noch ein Stück Kuchen.
Das ist doch wunderbar. Aber Jörg, du bist hier zumindest auf dem Promosheet, das mir vorliegt, auch als Vocalist vermerkt.
Korrekt, was live betrifft.
Okay.
Auf Platte, auf Studio, im Studio kann Matthias das sicherlich besser als ich. Wenn es dann live ist, dann ist es ganz gut, wenn man mir mal noch ein Mikro hinstellt, so die ein oder andere Textzeile kann ich dann nochmal mitsingen.
Um jetzt die Katze aus dem Sack zu lassen und alle, die jetzt denken, Parity Boot, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Das ist natürlich eine der zahlreichen Bands von meinem lieben Podcast-Kollegen Jakob. Und mir sei die Frage gestattet, wie ist es eigentlich mit Jakob in einer Band zu spielen? Ich kenne ihn ja nur aus dem Podcast-Kontext.
Zum Glück weiß er, wie er es nehmen muss.
Ja, genau. Nein, sehr, sehr, sehr schön, sehr, sehr gut, macht sehr, sehr viel Spaß. Ich bin sehr froh darüber, dass ich den lieben Jakob irgendwann auf einem Sofa auf einer Party aufgegabelt habe.
Erzähl die Geschichte doch gleich mal.
Ach, da gibt es nicht so viel zu erzählen. Es war eine nette Geburtstagsparty, aber ich bin nicht so der Partymensch und wollte eigentlich vor allem irgendwie dann auch wieder weg. War mit meinem Partner da und war so die Verabschiedungsrunde. Ich saß auf dem Sofa, da ist so ein Typ neben mir auch mit langen Haaren. Ich glaube, wir waren die beiden so mit den langen Haaren da. Und so, ja, und du so, ja, ja. Und was machst du so? Ja, ja, spiel Schlagzeug, ja. Ach, witzig, ich spiele Gitarre, ja. Ich brauche, glaube ich, einen Schlagzeuger, weil unser Alter aufhören möchte. Lass doch mal Nummer austauschen. Mhm. Und ich glaube, wir haben uns 4 Wochen später oder 5 Wochen später oder so im Proberaum getroffen und haben irgendwie 3, 4 Dinger gespielt und er konnte die einfach. Und das ist jetzt, unser Zeug ist jetzt halt eben auch nicht so trivial, was Drums angeht. Das war dann schon sehr überzeugend und sehr klar, dass so, okay, ja, das wäre schön, wenn das klappt. Und das ist dann, dass dann auch genau so passiert.
Mhm. Wir haben auch eine schöne Folge mit Jakob gemacht zum Thema, wie lerne ich eigentlich Schlagzeug? Und er hat es ja auch unterrichtet oder unterrichtet es immer noch. Ich weiß es nicht genau, ob er es noch macht. Von daher denke ich mal, dass er da auch ein bisschen zu den etwas Besseren seines Handwerks gehört.
Ja, ja, ja. Also auf jeden Fall. Also überhaupt gar keine Frage. Was auch schön ist, man kann dann, wenn man auf dem Level dann so unterwegs ist, kann man halt eben auch Quatsch machen. Ich erinnere mich an eine Show, die wir gespielt haben. Wir hängen ja, wie das halt so ist bei solchen Bands wie uns, immer in irgendeiner Backing-Track-Maschine ab, von der dann irgendwelche Synthes, sonst irgendwas abgespielt werden. Das Ding muss Jakob halt eben auch hinten bedienen und den nächsten Song auswählen und so. Und ich weiß noch, dass ich von ihr vor irgendeiner Show mal alle Songtitel ausgetauscht habe durch irgendwelche Quatschbeschreibungen, inklusive Beschimpfung würde ich das jetzt nicht nennen. Aber sagen wir mal so, er ist das halbe Set durchgekommen, bis er echt so einen richtig langen Lachflash bekommen hat. Und wir kurz warten mussten, bis wir den nächsten Song spielen konnten. Aber das kannst du halt nur machen, wenn du weißt halt eben, da sitzt jemand, der auf 100% konzentriert seinen Scheiß da abliefert. Fallen kann und ja, schockt.
Den sowas nicht nervös macht sozusagen.
Genau, absolut nicht.
Ihr habt im Mai diesen Jahres euer zweites Album Fast Forward veröffentlicht und ich schlage da gleich mal einen Bogen zu der Stilrichtung, die ihr spielt. Wahrscheinlich, ich ziehe das jetzt mal zusammen, Industrial Thrash Metal. Was muss man sich darunter vorstellen und was erwartet einem auf Fast Forward?
Es ist immer so ein bisschen schwierig, diese, weil es so eine richtig komplette Bezeichnung für das Genre, glaube ich, nicht gibt. Wenn Leute Industrial Thrash Metal hören, dann denken sie oft eher an Industrial mit ein bisschen Gitarren dabei, wobei es bei uns eher andersrum ist, also dass der Metal, Thrash Metal oder auch teilweise so andere Spielarten im Vordergrund stehen und das Industrial dazu kommt. Und Thrash Industrial Metal spricht sich halt auch wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Ich glaube, das fügt es ganz gut zusammen, dass man halt eine etwas härtere Gangart des Metals hat, die durch Industrial-Elemente angereichert wird. Keine elektronischen Drums zum Beispiel, sondern halt echte Drums.
Ist Fast Forward dann so eine Ankündigung, dass es sehr schnell zur Sache geht auf eurem Zweitlingswerk?
Ja.
Was den Song betrifft, auf jeden Fall.
Ja, genau. Also beim Titelsong ist auf jeden Fall der Name Programm.
Ihr habt aber relativ lange gebraucht von eurem ersten Album Into Nothing zu eurem zweiten Fast Forward. Warum hat das so lange gedauert?
Auf der einen Seite sind in der Zeit viele Sachen passiert. Wir hatten Gitarristenwechsel, wir hatten Schlagzeugerwechsel. Dann ist es so, dass ich sehr viel mit anderen Bands zusammenarbeite oder für andere Bands arbeite. Wenn ich irgendwie so 8 Stunden lang an irgendeiner Produktion gearbeitet habe, ist es echt manchmal wirklich schwierig, sich dann zu überzeugen, sich danach auch noch irgendwie 4 Stunden anzuschreien und zu sagen, hier, das muss besser, das muss anders. Das war schon mal so ein Faktor. Eigentlich wäre der Plan gewesen, dass es in dem Corona-Jahr rauskommt. Mhm. Wir waren quasi schon so halb in den Startlöchern, hatten auch Konzerte geplant etc. Und naja, dann kam der ganze Mist halt, die verlorenen Jahre. Und wir hatten auch nicht so das Gefühl, dass es so richtig viel Sinn macht, jetzt ein Album rauszubringen. Mhm. Und sag mal so, wenn man schon so lange gewartet hat, dann macht die 2-3 Jahre jetzt auch nichts mehr aus. Fertig ist fertig halt.
War für euch auch mit ein Punkt, dass man eben auch nicht wusste, wann kann man wieder live spielen und ihr gerne auch eben mit diesem Album ein paar Konzerte spielen wolltet?
Ja, war eine Überlegung auf jeden Fall mit drin und es fühlte sich irgendwie nicht richtig an. War auch einfach echt eine kaputte Zeit, die Corona-Jahre. Also.
Ja, auf jeden Fall. Es fühlt sich auch an wie ein Jahr, diese 3 Jahre. Ne? Also es gibt irgendwie 2019, Pandemie, 2023.
Genau, die verlorene Zeit.
Also ihr habt einen Song, der heißt Virus auf dem neuen Album. Geht es da um das Virus oder geht es da um was anderes? Jörg schüttelt schon massiv den Kopf.
Ja, weil es war einer der ersten Songs, den wir geübt haben für das Album und das war deutlich vor der Pandemie, da wusste man noch gar nicht, was eine Pandemie ist oder was China ist oder Fledermäuse oder ähnliches.
Genau, das ist auch tatsächlich wirklich mehr im Sinne von Computervirus gedacht, inhaltlich. Mhm. Also das war, ist ja immer so ein Thema, was mich auch also textlich nicht so mega viel beschäftigt hat, obwohl mich das sehr fasziniert, diese Analogie zwischen einem biologischen Virus und einem Computervirus, dass man da quasi ein Wort für zwei eigentlich verschiedene Sachen gewählt hat, die sich aber dann doch irgendwo ähneln. Und Virus ist halt stark inspiriert von Cyberpunk beziehungsweise von William Gibson Romanen. Und das ist im Prinzip so eine erzählt eine Geschichte in der Welt. William Gibson Neuromancer hat den Begriff Cyberspace quasi etabliert. Da gibt es halt diese ganzen Begriffe wie zum Beispiel Black Eyes. Ne? Und das ist auch ein Begriff, der in einem Virus-Songtext vorkommt. Und Black Eyes ist das, was im Prinzip so eine Art Firewall da umschreibt, also um sich quasi über den Cyberspace in eine von den großen KIs zu hacken, muss man durch das schwarze Eis, solche Geschichten. Virus ist ein Song, der sich an William Gibsons Neuromancer und auch seinen folgenden Büchern ein bisschen, hat sich davon so ein bisschen inspirieren hat lassen und in der Welt spielt.
Wenn wir jetzt schon so ein bisschen in dem Thema Computer drin sind, KI ist ja gerade so ein großes Thema. Und da du auch als Produzent tätig bist, habt ihr jetzt bei diesem Album auch ein bisschen KI mit einfließen lassen oder habt ihr überlegt, mit KI zu arbeiten?
Nee, bei diesem Album tatsächlich noch nicht, weil der größte Teil des Schreibprozesses im Prinzip durch war, als das Thema KI erst so richtig hochkam. Das ist ja, hat sich erst in den letzten 3-4 Jahren so stark nach vorne gepusht. Ich finde es aber grundsätzlich ein spannendes Thema und werde mit Sicherheit für ein kommendes Album auch damit rumexperimentieren. Also nicht in dem Sinne, dass ich irgendwas komplett irgendwie von schreiben lasse. Dafür ist KI auch wirklich einfach noch zu dumm. Aber ich finde, dass man es durchaus echt als Tool nutzen kann, wenn man zum Beispiel in Schreibblockaden reingerät oder sowas, gerade was Texte angeht. Ich habe damit schon mal ein bisschen rumexperimentiert, in so KI-Sachen reinzuschreiben, quasi so eine Strophe und einen Chorus reinzuschreiben und zu sagen, so hier, das ist das, das und das, das Reimschema, so und so der Ablauf, schreib mal bitte den Rest des Textes fertig. Da kommt nur Quatsch bei raus, aber mit ein bisschen Glück ist irgendwo eine Zeile dazwischen, wo man denkt, so, ah, das ist aber eine coole Idee. Und dann kann man auf der wieder dann selber aufbauen und weiterarbeiten.
Ich finde es auch gut als so erste Inspiration, ne? Ja. Also, dass man einfach so einen Startpunkt hat, so einen ersten Entwurf, den man dann selber so verändert, wie man ihn eben haben möchte.
Genau, es ist halt einfach ein Arbeitstool, es ist eine Hilfe und also ich sehe einige Sachen, sehe ich durchaus kritisch, aber es ist ein Tool, mit das man lernen kann zu benutzen und wenn es einem irgendwie hilft, weiter voranzukommen, warum nicht?
Das ist jetzt so die textliche Seite. Hast du es auch auf der, ich sage jetzt mal, songschreiberischen Seite mal ausprobiert?
Ich habe mich da ein bisschen mit beschäftigt, fand das aber alles, also wenn man jetzt so ein ganz einfaches Hintergrundgedüdel haben will, was man irgendwie unter ein YouTube-Video drunter legt oder so, damit irgendwie Musik drunter legt, sowas kann man damit machen, aber ernsthaft Musik, die in irgendeiner Weise auch sich zum Beispiel emotional mit einem Text mitbewegt oder halt eben bestimmte Themen wieder aufgreift und so weiter und so fort, das funktioniert alles für keinen Meter.
Eine Freundin von mir hat das gemacht für das Tusca-Festival, da hat sie dieses Forum moderiert, also so eine Diskussionsplattform. Da haben die auch einen Song kreiert mit KI und sie haben ausprobiert, ob das mit Metal möglich ist. Das geht nicht. Sie haben es dann mit einem Country-Song gemacht, was einigermaßen gut funktioniert hat. Aber für so sehr nischige Sachen ist es einfach noch nicht so weit, dass da ansatzweise was Brauchbares bei rauskommen würde.
Es ist ja auch immer die Frage, was der Anspruch ist, den man dabei hat, ne? Also ich versuche schon, wenn ich Sachen zu schreibe, halt Text und Musik irgendwie schon stark zusammenzubringen. Das halt eben entweder durch harmonische oder halt durch melodische Verläufe halt auch eben bestimmte Sachen zu unterstützen. Das habe ich bei allen Varianten und Tests, die ich mit KI-gestützter Musikgeneration bisher gesehen habe, immer komplett vermisst. Also es ist immer so eine Reißbrettgeschichte, ne? Wo halt eben die KI weiß, okay, das und das sind die Standards, die man irgendwie machen muss und an denen hangel ich mich dann irgendwie ran und baue da Variationen rein. Aber es bleibt dann doch relativ, also es ist auf den allerersten Blick, kriegt man Sachen hin, die einen vielleicht so ein bisschen foolen können, aber ich glaube, für so Nischen oder auch für Sachen, die hardfelt sind, sehe ich KI zumindest in den nächsten, ich sag mal, 3-4 Jahren keine großen Schritte machen. Das heißt nicht, dass es nicht irgendwann passieren kann, aber aktuell ist das nicht so.
Ja, das muss ja auch lernen, ne? Also ich komme beruflich so ein bisschen aus dem Bereich der Insektenbestimmung und da vor vielen Jahren, ich glaube 2017 auf der Agritechnica, habe ich da schon mal gesehen, da hatten sie dann Tools, womit sie Insekten gezählt haben und auch bestimmen wollten. Die Bestimmung hat so lala funktioniert, aber die KI lernt halt mit jedem Foto, das man hochlädt. Ja. Ne? Genauso wie die KI auch mit jeder Anforderung, jedem Feedback, das man ihr gibt, mit dazulernt. Von daher denke ich auch, dass da in ein paar Jahren die Geschichte schon ganz anders aussehen könnte, weil sie halt ja immer weiter gedacht wird, ihr immer neue Sachen beigebracht werden. Das ist, glaube ich, eine ganz spannende Sache.
Ja. Im Moment immer viel nachplappern halt, ne? Genau. Also man gibt der KI einen Haufen Kram und die KI plappert das in irgendeiner Weise fröhlichen, lustigen Kombinationen nach. Aber das ist halt eben dieser zusätzliche Schritt, also dieser Emotionslevel, dieses Verstehen von was löst in welcher Form welche Emotionen aus und wie kann man halt eben bestimmte Schritte machen, das funktioniert noch so gar nicht bisher, ist mein Eindruck.
Kommen wir nochmal auf eure Musik zurück. Ihr sagt, dass ihr eine ordentliche Prise Wahnsinn mit einstreut. Was ist damit gemeint, Jörg?
Da fragst du genau den Richtigen. Und zwar kann ich nämlich diesen Wahnsinn, den Matthias da immer reinwürzt, wunderbar beschreiben. Ja, ich habe das, glaube ich, schon mal irgendwo erwähnt und Matthias kennt das auch. Immer dann, wenn es heißt, hier, ich habe da mal was gemacht, hört euch das mal an. Dann kommt da so ein Pfeil rum und dann klingt das im ersten Moment, ah, okay, da geht's hin. Und dann kommt die erste Wendung, das Ganze dreht sich um ja, fast einmal komplett rum, dann geht es wieder in die andere Richtung und dann wieder das erste Thema und hin und her und her und hin. Und wenn dann am Ende irgendwann mal seine Vocals, Screams, Shouts, Geflüstere, alles Mögliche da irgendwie draufpatcht, dann denkst du, oh mein Gott, das ist Wahnsinn. Und es gibt tatsächlich einen Song, der das wunderbar beschreibt, und das ist der Titelsong vom Album. Ja. Mhm. Fast Forward zeigt wunderbar diesen Wahnsinn.
Das heißt, das wäre auch so der Anspieltipp für alle, die euch noch nicht kennen.
Ist zumindest dann schon alles gesagt. Jeder, der nach diesen 3,5 Minuten noch Bock hat, hört sich den Rest an. Und wer nicht, hatte 3,5 Minuten Spaß und weiß dann aber auch, okay.
Ist nichts für mich. Genau.
Das ist auf jeden Fall sehr praktisch.
Das ist ganz lustig. Es gab dann ja erfreulicherweise einen Haufen guter Reviews für das Album. Da wurde echt ziemlich häufig tatsächlich Too Late als Song genannt, auch gerade auch unter diesem Wahnsinnsaspekt. Und den hatten wir, glaube ich, so als rausstechenden Song, also ich zumindest so, gar nicht auf dem Schirm. Also ich mag den total, aber irgendwie war das so einer, den ich eher so ein bisschen irgendwo in der Mitte irgendwo so gefühlt ein bisschen versteckt habe oder so. Aber ich glaube, dass der einen guten Rundumblick gibt über das, was so in dieser Band passiert.
Das kam ja auch schon ein bisschen raus bei dem, was Jörg eben gesagt hat, dass irgendwas mal rückwärts und vorwärts und Thema nochmal verändert geschrieben wurde. Ist das was, wo du viel mitspielst, dass du dir so ein Grundthema praktisch erdenkst aus deinem Bauch heraus und das eben so ein bisschen modifizierst für den Song? Also, dass das nicht immer gleich klingt sozusagen?
Ich habe das natürlich irgendwann mal in irgendeiner Form gelernt, weil ich vor Ewigkeiten Komposition studiert habe. Ich würde aber nicht sagen, dass ich bei dem Schreiben das jetzt unbedingt wirklich bewusst anwende, sondern dass das mehr aus dem gelernten Handwerk so unbewusst fast entsteht und dass ich da schon einen Hang zu habe. Also mir wird halt in Standard-Songs aufbaut meistens schnell langweilig und dann versuche ich halt irgendwie Sachen zu interpretieren oder halt eben Themen kommen zu lassen oder wieder aufzufangen oder dass ich halt versuche rhythmisch halt bestimmte Sachen aufzugreifen. Es gibt zum Beispiel den Track Horizon, der erzählt halt ja, im Prinzip so eine so ein bisschen so Moby Dick inspirierte Geschichte von einem Captain, der trotz aller Warnung und obwohl die Crew auch das Schiff verlässt, halt eben doch sagt, nö, ich bin immer noch hier, der alte Hase, ich weiß, was sicher ist, ich weiß, was nicht sicher ist und wenn ich entscheide, wir fahren raus, dann fahren wir auch raus, egal ob da ein Sturm ist oder sonst irgendwas. Und der Track hört halt auf also gibt einmal eine Passage in dem Track, die versucht halt eben so einen schwer arbeitenden Diesel auf einem Schiff in schwerer See halt nachzubilden, was glaube ich ganz gut funktioniert. Und es endet halt eben rhythmisch in einer Struktur, die ein SOS-Signal nachbildet. Und die Band blendet sich zum Ende immer weiter aus und am Ende bleibt dann auch tatsächlich nur noch das SOS-Signal, was dann abrupt abbricht und nur noch Äthergerausch überbleibt. Also das ist so ein Beispiel, wo ich dann versuche, über die Musik auch irgendwie noch die Geschichte halt weiter zu erzählen. Und das mache ich nicht immer, das klappt natürlich auch nicht immer, aber es sind schon Sachen, wenn ich eine Möglichkeit sehe, sowas zu tun, dann tue ich das auch.
Ist ja passenderweise dann auch der letzte Song auf dem Album.
Das ist ganz lustig. Das war so eine letzte Momententscheidung. Da haben wir ganz kurz vor Fertigstellen vom Master noch entschieden, dass wir da was tauschen. Und es ist mir nachdem die Platte raus war, aufgefallen, dass es natürlich auch ein fantastisches Ende ist, einfach für die ganze Platte.
Lässt einen mit so einem etwas mulmigen Gefühl dann auch zurück.
Genau.
Bleibt im Gedächtnis.
Ja, genau, das finde ich sehr, sehr schön. Aber das können halt auch nur Alben, ne? Also von daher nochmal eine Lanze, auch wenn ich nicht weiß, ob wir nochmal ein Album machen oder nicht, vielleicht auch auf diesen, ja, es ist halt ein Haufen Singles, die man irgendwie der Reihe nach rausbringt, Zug irgendwann aufspringen, um überhaupt mal irgendwie einen Release-Zeitplan für Sachen zu haben. Aber da kann ich echt nochmal eine Lanze für Alben brechen. Also ich bin immer noch ein großer Fan davon, ein Album zu haben, was man in einer Tour durchhören kann.
Ja.
Und einen am Ende halt in irgendeinem Stadion zurücklässt.
Ich mag auch durchdachte Tracklists sehr gerne. Das ist das, was ich mit am häufigsten an Alben kritisiere. Warum ist der Song da? Der passt doch hinten viel besser. Also, ja.
Naja, eht auch so eine Sache, wo wir sehr, sehr lange dran rumgebastelt haben, bis wir eine Reihenfolge hatten. Das, wo auch dann überlegen, so fliegt der Track raus, fliegt der, bleibt der Track rein, wo kann man den hinsetzen? Der soll eigentlich mit aufs Album, aber er macht irgendwie die Reihenfolge kaputt.
Sag gerne nochmal ein bisschen was zu eurem Songwriting-Prozess. Also du denkst dir das meiste aus und schickst es dann an deine Bandkollegen, habe ich jetzt verstanden.
Genau, die kriegen dann, wie Jörg so schön sagte, irgendeinen Fall und mit ihm so, ja, ich habe da mal was gebastelt. Mhm. Die sind teilweise dann schon recht weit fortgeschritten.
Ich hake mal kurz ein, wie bastelst du die? Also machst du das mit Guitar Pro oder Cubase oder so oder spielst du das meiste selber ein?
Manchmal mache ich das so, dass ich einfach so als Fingerübung in irgendeinem Programm was anfange, damit ich halt eben in dem Programm dann halt gerade mal wieder ein bisschen mehr Routine habe. Aber ich programmiere die Drums und ich spiele dann Bass meistens irgendwie per Keyboard kurz irgendwas ein und die Gitarren halt in echt und lege das dann irgendwie schon hin, dass das irgendwie alles so ein bisschen ballert. Die Demos klingen teilweise dann auch einfach so wie Demos von Bands halt eben, die sie veröffentlichen, manchmal halt auch klingen. Es ist fast nie Gesang drauf, muss man sagen. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, es gab 3 Songs oder so. Da hat, glaube ich, keiner aus der Band die Vocals jemals gehört, bevor ich sie nicht tatsächlich fürs Album aufgenommen hatte. Das ist alles in meinem Kopf dann. Also ich schreibe sehr viel komplett in meinem Kopf und setze mich dann erst ran und nehme es auf. Fills programmiere ich meistens nicht. Zum Beispiel Drumfills, weil das ist dann einfach so, hier be Phil, mach mal. Genau, und dann ändert sich manchmal, wie das dann so ist, dann merkt man, okay, der Part funktioniert. Ich habe zum Beispiel letztens die erste Demo von Fast Forward wieder gehört. Die war, ich glaube, 20 BPM langsamer und hatte ein völlig anderes Outro, also einen ganz anderen C-Part auch. Wo ich sehr froh war, den wiedergefunden haben, weil das ist ein geiler C-Part. Ich glaube, der findet nochmal irgendwo anders ein Comeback, bin ich mir ziemlich sicher. Dann kommt im Idealfall irgendwann mal dazu, dass wir im Proberaum das Ding halt ausprobieren und dann halt zum Beispiel merken, okay, nee, Tempo muss anders oder das fühlt sich nicht richtig an oder dieser Übergang geht noch und dann bastel ich wieder ein bisschen zu Hause rum und irgendwann ist der Song dann Feature Complete. Dann geht's ins Studio.
Jörg, was passiert bei dir, wenn du so dieses erste File bekommst? Machst du dir dann schon Gedanken, wie du es spielen würdest, was du verändern würdest oder denkst du erstmal, ja, wir probieren das mal?
Also im ersten Moment ist es immer totale Freude. Dieser Moment des Öffnens eines Demos, was von Matthias kommt, irgendwie wie Weihnachten und Ostern und Geburtstag an einem Tag.
Sag das nicht, Jörg hat so lange keine Demos mehr von mir bekommen. Das ist so, als hätte ich jetzt irgendwie, als wäre seit 6 Jahren kein Weihnachten mehr gewesen. Oder
genau
so.
So ist es ja auch.
Scheiße.
Du hast deinen Geburtstag auch noch vergessen.
Oh Gott. Ja, und er winkte mit dem Zaunpfahl. Nein, das ist halt immer ein ganz tolles Erlebnis, wenn es dann so ist und dann, okay, das will er so, aha. Okay, dann hört man sich das ein bisschen an, dann nimmt man mal seinen Bass in die Hand, versucht es mal irgendwie so hinzubekommen, ab und an bespricht man dann die ein oder andere Sache nochmal, Mensch, wie stellst du dir das da vor? Ab und zu sagt man auch, das würde ich gerne so machen, dann kommt dann nur so ein Aha, machen wir aber nicht. Und, dann, und so geht man dann damit ins Feld.
Ja. Das heißt, es herrscht so eine demokratische Diktatur bei euch. Ihr dürft alle was sagen, aber Matthias entscheidet damit.
Korrekt. Matthias entscheidet das dann total demokratisch nicht. nein, ab und an ist es dann wirklich mal, wenn wir im Proberaum sind und dann stellen wir im Kollektiv fest, nee, das wäre, wie Matthias sagte, Mensch, lass das mal einen Tacken schneller oder langsamer oder der Übergang passt so, aber besser oder vielleicht nochmal an der Stelle. So, das sind dann die Spielräume, die der restlichen Band dann so überbleiben. Ja.
Ich möchte dazu sagen, ich würde super gerne einfach mal irgendwann in einer Band spielen, wo ich einfach nur Gitarre spielen muss und nichts anderes machen muss. Einfach nur, wo jemand sagt, so hier, das ist der Song, stell dich mal hin, spiel Gitarre und hab Spaß. Ich würde das so lieben.
Und mach vor allem den Kopf aus, nicht, dass da doch noch irgendwas passiert.
Ja, genau.
Das ist das Tolle, wenn man mit Matthias in der Band spielt, weil jeder andere hat genau das, wo es nach Matthias
ist. Ja. Naja, Jeder ist seines Glückes eigener Schmied oder wie war das noch, ne?
Also wir können ja mal einen Aufruf starten, wenn hier eine Band aus dem Raum Hamburg einfach nur einen Gitarristen sucht, der nur Gitarre spielt und nichts anderes macht, dann können Sie sich ja gerne bei dir melden.
Ich habe wenig Zeit, aber ich wäre nicht abgeneigt. Ich habe auch echt Bock, mal für andere Bands irgendwie so Feature-Sachen, Passantees, Sample-Gedöns, bisschen Glitzerstaub über das und das drüber oder so. Ich habe eigentlich immer Bock, mit Leuten irgendwie was zusammen zu machen. Ich habe meistens keine Zeit, Leute zu kontaktieren. Aber wenn irgendjemand denkt so, oh, das wäre schon ganz witzig, wenn da mal Matthias da mal auftaucht, meldet euch gerne.
Aber bietet sich das nicht an mit Bands, die du produzierst?
Ich mache fast kein Metal. Ich hab in den letzten 2,5 Jahren habe ich hauptsächlich Jazzplatten gemacht und die ein oder andere Akustik-Folk-Geschichte oder Pop und Indie und irgendwas. Und ich bin jetzt tatsächlich seit längerer Zeit tatsächlich mal wieder dabei, ein, zwei Metal-Platten zu mischen von anderen Bands. Und habe da auch gerade tatsächlich mal wieder richtig viel Spaß bei. Man muss aber auch sagen, dass Metal-Produktion heutzutage fast schlimmer als Pop-Produktion ist, weil so der Hörstandard sich auch auf so, also in vielen Spielarten des Metals auch so eine krass durcheditierte Produktion hochgesteigert hat, dass das teilweise einfach auch echt keinen Spaß macht. Wenn ich irgendwie Bands dann habe, die halt, also wo es halt völlig klar ist, ja, okay, wir spielen die Gitarre für die Strophe, ich spiele die Gitarre einmal für die Strophe ein, einmal für den Chorus, ja, fertig, den Rest kopieren wir dann halt, ne? Und dann sind die Schlagzeuge, das Schlagzeug komplett straight editiert oder halt am besten noch programmiert. Ich weiß nicht, mir fehlt bei vielen Produktionsansätzen so ein bisschen dieses Blut, Schweiß und Tränen-Ding, was ich finde, was Metal auch so ein bisschen braucht. Ich meine, ich muss jetzt nicht, darf jetzt nicht zu viel sagen, weil also gerade Parity Boot ist halt eben auch eine sehr durchproduzierte Band, aber es ist halt eben, hey, wir hängen halt an der Maschine und wir haben das Wort Industrial mit drin. Also da geht man davon aus, dass Programmings dabei sind. Aber es gibt echt viele Sachen, die ich höre, wo ich denke so, ey, eigentlich ist das eine Frechheit. Weil es so hart durcheditiert ist oder halt eben die Schlagzeugsounds heutzutage, wenn man einfach hören kann, dass dieser Snare-Sound, den man da hört, noch nie eine echte Snare von innen gesehen hat und das alles nach Plastik klingt, mache ich irgendwie direkt aus, dass die Vocals halt so mega hart getuned sind. Also macht dann echt keinen Unterschied, ob man da jetzt gerade, keine Ahnung, No Shame, Taylor Swift oder Miley Cyrus oder sonst irgendwas außer Pop-Dings hört oder halt eben irgendein Sänger oder Sängerin, weil es einfach so glatt ist und jedes Geräusch wird wegeditiert, weil die meisten Sachen dann auch irgendwie über virtuelle Amps eingespielt werden, wo halt eben so Geschichten wie, oh, der Amp macht gerade mal ein bisschen Knack und Rausch oder es pfeift, halt eben verloren geht. Ich habe das Gefühl, dass uns da, also zumindest in den Genres, die mich eigentlich interessieren, sehr, sehr viel Energie verloren gegangen ist, dafür, dass wir in so einer Plastik-Barbie-Produktionswelt gelandet sind.
Ich kann ein Stück weit verstehen, was du meinst, auch wenn ich natürlich Musik anders höre als du. Klar. Mit deinem wirklich, ne, professionell geschulten Gehör. Ich höre inzwischen ziemlich viel Metalcore und wir haben vor einer Weile mal einen Children of Bodom Diskografie-Rückblick gemacht, wo ich dann so ganz viel Musik gehört habe, die halt sehr aktuell ist und dann so, ach, ich muss ja noch mal in die Something Wild reinhören. Und also das Debütalbum, das 97 rauskam und ich habe das angemacht. Und ich musste erstmal wieder auf diesen Gitarrensound klarkommen, weil das so roh, so ungeschliffen klang. Und ich dachte, wow, okay, da hat sich so einiges getan in der Zwischenzeit.
Ja, manchmal hat man aber auch gefühlt Rückschritte, ne? Also muss immer sehr vorsichtig jetzt sein, so mit Shaming auf Dings. Aber ich habe mich so geärgert bei der aktuellen Helmet-Single. Und habe gerade vor ein paar Tagen mir nochmal die beiden Klassiker angehört, Betty oder halt hier, ne, klar, den Überhit hier Unsung. Die sind halt recht roh, klingen heute aber immer noch auch in laut halt richtig gut und haben halt eine tierische Energie. Und die neue Single, das klingt wirklich nicht Gut, das, also, okay, das ist jetzt eine sehr subjektive Meinung natürlich und vielleicht hat es auch ein fantastischer Mensch produziert und das ist alles ganz toll. Ich möchte niemand, aber für mich persönlich, ich höre das halt und denke, wollt ihr mich verarschen? Und das geht mir ziemlich häufig so. Das ist aber so eine Entwicklung, die sich in der Metal-Produktion so über Jahre halt, also über die letzten 10 Jahre halt immer stärker zugetragen hat. Da kommt man jetzt auch nicht so einfach wieder raus. Weil es ist auch eine Handwerkssache, ne? Also,
ich wollte gerade noch dazu was sagen. Ich finde, man sollte oder man darf Technologie sehr gerne nutzen und auch ausreizen, um seine Musik damit anzufüttern, um was zu machen. Am Ende muss ich es aber auf der Bühne hinkriegen und auch so hinkriegen, dass ich nicht den Backing-Track starte und tue dann mal so, als würde ich meine Gitarre spielen, sondern man muss Live-Musik anhören, dass sie live ist. Ja. Es muss rauer sein, da müssen auch mal ein paar Fehlerchen drin sein. Und man muss halt diesen Live-Sound irgendwie noch mitkriegen. Und wenn das nicht mehr möglich ist, weiß ich nicht, finde ich es auch nicht mehr schön. Also das muss auf jeden Fall gegeben sein und dann darf ich halt auch nichts machen, ne, im Studio, was ich live nicht reproduzieren kann.
Ich mache keine Produktion mit Bands, die ihr Kram nicht spielen können. Bei Metal würde ich es ein bisschen Ausnahmen machen, aber gerade so für auch für Indie, für Rock, für Alternative-Sachen. Ich gehe grundsätzlich, bevor ich mit einer Band irgendwas aufnehme, zu denen im Proberaum und höre mir an, wie die im Proberaum klingen, damit ich A, einen Eindruck habe, halt, was können die schaffen? Wie kann ich sie aufnehmen? Am liebsten nehme ich tatsächlich Sachen getrennt voneinander in verschiedenen Räumen natürlich dann irgendwie live auf und arbeite dann mit Overdubs halt. In extremen Metal-Bereichen geht das meistens nicht, da nimmt man es dann auch getrennt auf, aber trotzdem hilft es halt im Proberaum mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie spielen die zusammen, was ist so das Gefühl, was diese Band halt rüberbringt. Und dann gibt es halt das andere Beispiel, dass sich halt Bands halt melden, so ja, Schlagzeug programmieren wir komplett, ja warum, ja, unser Schlagzeug kann das gar nicht so richtig so gut spielen, wo ich dann denke so, ja dann spielt doch was anderes oder übt oder sucht euch einen anderen Schlagzeug oder was weiß ich. Das ist doch keine Herangehensweise für eine Produktion. Ja, das macht man dann im Studio schön. Das ist eine Einstellung, die ich so überhaupt nicht nachvollziehen kann. In den letzten paar Jahren habe ich jetzt nicht mehr so viele Kontakte so in die Richtung, auch einfach, die Kontakte in die Richtung auch einfach nicht gesucht habe. Aber eine Zeit lang war das echt schlimm. Und ich behaupte, dass ich das auch immer noch höre, dass ich mir Produktionen anhöre und denke so, ja, das klingt ja alles ganz toll, aber das habt ihr nicht so gespielt. Das habt ihr auf gar keinen Fall so gespielt.
Ja, aber das Schöne ist ja, dass gerade für diese nischigen Sachen, wenn wirklich jemand sagt, ich gehe da mal mit Herzblut ran und ich mache eine ursprünglichere Produktion, ich gehe da mal back to the roots. Das ist ja am Ende auch das, wo Leute bereit sind, mehr Geld zu bezahlen als nur die 10, 15 Euro, die sie für ihr Spotify-Abo ausgeben. Ne? Von daher denke ich, dass die dann auch, also man kann ja sowieso schwierig von Musik leben, ne? Aber dass sie dann...
Also man kann ehrlich gesagt gar nicht von Musik leben. Also, wenn man jetzt sich vorstellt, ich bin in einer Band und spiele mache mit dieser Band Musik und davon lebe ich, das ist eine komplette Illusion. Und auch wenn man irgendwie 4000er Hallen problemlos füllt, ist nach der Tour kommst du nach Hause und hast einen anderen Job, den du machst.
Na klar, ich will damit auch sagen, es ist ja auch schön, wenn man nicht nur reinbuttert, sondern wenn es sich vielleicht am Ende einigermaßen selbst trägt.
Ja, auch das ist gerade in den Nischen, gerade in den Bereichen im Metal, wenn du jetzt nicht wirklich die ganz großen Sachen spielst, ist auch sogar dieses bei Null rauskommen extrem schwierig. Ich glaube, du kannst heutzutage in diesen ganzen Bereichen Musik nur, also du machst das, weil du es machen musst, weil es irgendwas in einem selbst gibt, das sagt, das muss raus, ich brauche das. Und ich versuche so gut wie möglich mit so viel Einsatz wie irgendwie geht halt hinzukriegen, das als Ziel in irgendeiner Weise davon zu leben. Also klar wäre schön, wenn man irgendwie am Ende auf Null rauskommt, aber auch das ist, wenn man einen gewissen Qualitätslevel dann irgendwie schon halt irgendwie erreichen will, wenn man es wirklich durchrechnet, fast nicht.
Man darf seine Arbeitszeit auf keinen Fall mit einrechnen.
Auf gar keinen Fall. Davon fangen wir gar nicht erst an.
Also Leute da draußen, unterstützt eure Lieblingsbands, auch wenn sie da nicht werden von leben können, aber alles hilft. Man kann Das finde ich ganz schön bei Spotify. Man kann da auch eine Spende schicken, die auch direkt per PayPal dann an die Bands geht. Das finde ich eine sehr smarte Idee für alle, die auch wirklich, so wie ich, sagen, ich habe gar kein Abspielgerät mehr für eine CD. Warum soll ich mir eine CD kaufen? Ne? Ja. Neues Album kommt raus, ich schicke mal eben 10er hin, den ich sonst für die CD ausgegeben hätte. Jeder Euro ist, glaube ich, da gerne gesehen in dem Bereich. Und Merchandise und so weiter, Konzertkarten, man kann da mit kleinen Aktionen viel unterstützen oder auch einfach mal bei Social Media was teilen, wenn man gerade selber keinen Euro über hat.
Sowieso, ey, support your local underground. Den gibt's nämlich und der ist, soweit ich das mitkriege, auch ganz schön lebendig.
Ja. Absolut, der ist absolut aktiv, ja, wo wir dann doch mal eben kurz die Schleife zurück zu diesen, nennen wir es mal, organischen Produktionen ziehen, ja. Also was ich so mitkriege, gibt es da ganz viele junge, talentierte Bands, die sich ganz viel Mühe in dem Bereich geben und auch im Untergrund eine Gefolgschaft dadurch bekommen, und das ist auch das, was du sagst, Pia, die Fans sind dann auch bereit dazu, die LP zu kaufen und das T-Shirt und vielleicht noch das nächste und vielleicht auch noch 2, 3 Termine der Tour mitzunehmen, einfach nur, weil sie es honorieren, weil es eben nicht dieser bootproduzierte Sound ist, sondern dieses Organische. Und das ist ganz toll, das macht irrsinnig viel Spaß, das zu sehen, das auch ein Stück weit zu begleiten und dabei zu sein.
Ja. Ich ganz ehrlich. Ich finde, das ist ein ganz schöner Abschluss. Und bevor wir jetzt aber zu unserer Standard-letzten Frage nach dem Lieblingslied kommen, noch will ich euch nochmal die Möglichkeit geben, gibt es noch was, was ihr zu Parity Boot oder zu eurem Album Fast Forward unbedingt noch loswerden möchtet?
Mit Kopfhörern hören und nicht so nebenbei, während man
Auto fährt.
Das geht. Dann geht sehr viel verloren, glaube ich. Es ist auf jeden Fall nichts, wo man parallel seine Steuern zumacht.
Aber ich muss dir doch noch eine Frage stellen, Matthias. Ist es seltsam, seine eigene Musik zu produzieren? Oder hast du dich da inzwischen dran gewöhnt?
Ach ja, ich habe es probiert, mit anderen Leuten zu machen und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich speziell für diese doch sehr spezielle Nische am Ende es doch schneller ist, wenn ich selber mache, weil ich selber weiß, wo ich halt hin wollte. Ich würde mir wünschen, ich hätte ein Team oder irgendwas. Also ich könnte mir vorstellen, einen Mix von dem nächsten Album vielleicht abzugeben. Auf der anderen Seite, das habe ich auch schon mal probiert und am Ende habe ich es dann doch wieder selber gemischt, weil ich dann, es ist an so einem Punkt, es ist okay. Apropos schöner Abschluss für dieses Interview. Ich finde, der beste Abschluss ist, wenn wir es noch schaffen, 2 Minuten zu quatschen und um 11 Uhr mit den Sirenen in ganz Deutschland dieses Interview beenden.
Genau, wir nehmen nämlich am 14. September auf. Ich denke, das kriegen wir auch hin.
Sehr gut.
Denn jetzt kommt ja die Frage nach eurem aktuellen Lieblingslied. Und viele, denen ich diese Frage stelle, müssen da recht viel überlegen. Jörg, hast du in der Zwischenzeit einen gefunden?
Ich habe tatsächlich überlegt. Und wenn ich es jetzt aus der Hüfte raus sagen würde, würdest du mich in einer halben Minute fragen, würde ich dir einen anderen nennen. Ich sage jetzt einfach Team Scheiße Schmetterling.
Oh, unfassbar gute Wahl. Richtig, richtig gut.
Ich muss gerade kurz überlegen, ob du das ernst meinst.
Nein,
oder du
einfach mit drei Wörtern aneinander gehst. Richtig, richtig. Es ist ein geiler Song und geiles Video auch. Und ich weiß, dass es in meinem. Aha!
Oh. Ah!
Der kommt eine Minute zu früh.
Ja, bei mir ist noch gar nichts.
Es geht noch nicht.
Oh, wir würden sterben, Jörg.
Ja, fürchterlich. Aber wir könnten dann uns drüber freuen und gemeinsam den Refrain von Schmetterling dazu anstimmen und einfach untergehen. Jetzt geht's hier auch los. Ich will noch mal ganz kurz jetzt, sie hat mich eine halbe Minute später noch mal gefragt, ja, dann würde ich zum Beispiel Overkill Scorched sagen, ja.
Jetzt gehen nach draußen die Sirenen los. Matthias, auf die Sirenen gesprochen, was ist denn dein Lieblingssong?
Ich habe auch gerade lange überlegt und es ändert sich auch minütlich. Jetzt gerade spontan aus dem Bauch raus würde ich sagen, von Back Colors ist so ein All-Time-Favorite. Oh, das sollte man auf einer echt guten Anlage mal laut hören. Das ist halt balleriger Pop. Viel lauter und dicker kann man was nicht produzieren und da sind so viele geile Ideen und geile Produktionstrick drin und schockt einfach. Hab ich jetzt schon wieder Bock zu hören.
Ich nenne jetzt einen Song, wenn du den hörst, denkst du wahrscheinlich, Mann, ist sehr glatt produziert. Von der Band Of Virtue. den Song True Colors, der ist auf dem, inzwischen ist das Album wahrscheinlich raus, wenn diese Folge auch erscheint, auf dem Album Omen drauf. Und ich habe den erst gar nicht so richtig wahrgenommen und dann nochmal gezielt reingehört und finde den wirklich gut. Der ist ein bisschen poppiger, vielleicht geht die Produktion dann ja auch in Ordnung, dass sie ein bisschen glatter ist. Aber der Song macht wirklich Spaß. Dann danke ich euch beiden für das Interview. Ihr da draußen hört auf jeden Fall mal in Fast Forward rein, das am 12. Mai diesen Jahres rausgekommen ist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.